Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Easy Cheesy Digital Podcast. Ich freue mich sehr, heute Katrin Schrebe und Michael Vierhauser vom Innovationszentrum der Uni Innsbruck bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Katrin, hallo Michael, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo Rudolf, herzliches Hallo hier aus dem Inkubator. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir werden heute darüber sprechen, wie ihr KMUs dabei unterstützt, aus kreativen Ideen konkrete und umsetzbare Softwareanforderungen zu entwickeln. So quasi von Post-it to Code. Zu Beginn würde ich euch aber bitten, dass ihr euch kurz selbst vorstellt und auch noch ein paar Worte zum Innovationszentrum der Uni Innsbruck sagt.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Katrin Schrebe. Ich bin Innovationskonsultant hier beim Inkubator in Innsbruck. Wir sind das Gründungs- und Innovationszentrum der Universität Innsbruck und der Wirtschaftskammer Tirol, also beider Seiten und somit zentraler Ansprechpunkt für alle gründungsinteressierte Studierende, Forscher, aber auch ja, alle möglichen anderen Leute hier in Tirol. Und in meiner Rolle begleite ich auf der einen Seite eben angehende Gründerinnen mit ihren innovativen Projekten von der ersten Idee bis zum ersten Prototyp innerhalb unseres Programms. Wir haben ein Pre-Incubation-Programm hier bei uns. Und zum anderen begleite ich eben auch KMUs mit unserer Workshop-Reihe hier vom Digital Innovation Hub West, von der Ideenfindung bis zu einem Softwareprodukt zusammen mit Michael. Und meine persönliche Expertise, vor allem bei uns im Pre-Incubation-Programm, liegt auf User Experience und Service Design. Also wirklich, wie entwickle ich kundenzentriert ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Service?
Ja, hallo nochmal. Mein Name ist Michael Vierhauser. Ich bin Assistenzprofessor hier an der Uni Innsbruck, jetzt seit fast genau 2 Jahren am Institut für Informatik bei der Forschungsgruppe Quality Engineering. Und wie der Name schon so verrät, wir beschäftigen uns eben mit allen möglichen Aspekten von Softwarequalität, von den Anforderungen über den Entwicklungsprozess, Testen von Softwaresystemen, auch Monitoring zur Laufzeit, alles was irgendwo Aspekte von Softwarequalität betrifft und irgendwo Softwarequalität beeinflusst. Und bevor ich nach Innsbruck gekommen bin, war ich einige Jahre in Linz an der Johannes-Kepler-Universität. Dort habe ich auch mein Doktorat gemacht im Bereich Software Engineering, war auch ein paar Jahre in der Industrie als Softwareentwickler und zwischenzeitlich war ich auch mal in den USA. Ich war 2 Jahre an der University of Notre Dame und habe dort im Bereich sicherheitskritische Systeme gearbeitet. Und das ist irgendwie so auch ein bisschen mein aktueller Forschungsbereich. Anforderungsanalyse, Softwarequalität, sicherheitskritische Systeme und alles, was da irgendwo Entwicklungsprozess, Testen, Monitoring von Softwaresystemen, ganz generell Softwarequalität reinfällt.
Ja, wunderbar. Danke für die Vorstellung. Das klingt ja alles zusammen nach sehr viel Kompetenz. Ihr habt letztes Jahr im Dezember einen Workshop gehabt mit KMUs, wo ihr genau diese Thematik, diese Serviceleistung mal durchgeführt habt.
Ja, vielleicht starte ich mal hinein, wie es überhaupt zu dem Workshop gekommen ist oder warum wir das Ganze konzipiert haben. Wir haben bereits im ersten Durchlauf vom DIH Workshops in dem Bereich Ideenentwicklung oder Produktentwicklung durchgeführt. Damals noch nicht zusammen mit der UIBK von Informatik und haben aber da festgestellt, dass vor allen Dingen KMUs diese 3 großen schwierigen Herausforderungen haben bei der Entwicklung eben von Softwareprodukten, was sehr viele Produkte dann oder Ideen waren, die in den Workshops aufgekommen sind, ist das erste, wie prüfe ich, ob eine Idee den Kundenbedürfnissen entspricht. Das zweite dann wirklich, wie entwickle ich eine machbare Softwarelösung in meinem Unternehmenskontext, die eben auch gewisse Qualitätskriterien entspricht. Und das letzte, wie kalkuliere ich die Wirtschaftlichkeit? Da haben wir gesagt, okay, wir vom Inkubator, wir haben ja die Kompetenzen, was die Kundenentwicklung von Kundenbedürfnissen angeht, von der Wirtschaftlichkeit, aber jetzt nicht, was die Qualität von Softwareprodukten angeht. Und die Schwierigkeit, die wir gesehen haben und auch die Rückmeldung haben von den Teilnehmenden war, den Schritt nach einem Konzept, nach einer Idee in die Umsetzung zu bringen und das zu übergeben, vor allen Dingen, wenn ich innerhalb meines Unternehmens selber jetzt keine Softwareentwickler habe. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, Post-its to Code, wir machen da jetzt einen Workshop draus und ja, da können wir vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was die konkreten Inhalte sind.
Genau. Und aus meiner Sicht ist eben auch diese gesamte Reihe von der Idee über die erste Reihe von Anforderungen bis dann wirklich zur Umsetzung oder zum Beginn der Umsetzung das Spannende, weil ich habe auch Lehrveranstaltungen an der Uni, wo es Richtung Softwareentwicklung und Softwarequalität geht und wir fokussieren also auch mehr sozusagen auf die zweite Hälfte von dem Ganzen, wirklich die Umsetzung, die Qualität beim Testen, die Qualität beim Entwickeln. Aber der erste Teil ist eigentlich auch extrem wichtig, dass man mal zu den richtigen Anforderungen kommt, dass man mal gemeinsam mit dem Kunden oder gemeinsam mit den Nutzern dann überlegt, was sind eigentlich die richtigen Anforderungen, was sind die Anforderungen, die für ein bestimmtes Produkt, für eine bestimmte Applikation, für was man auch immer entwickeln möchte, die auch eigentlich wirklich Sinn machen.
Deswegen steigen wir ein bei uns in dem Workshop eigentlich, dass wir uns nochmal genauer anschauen, okay, was sind denn die Kundenbedürfnisse überhaupt? Wer ist denn unser Kunde? Wer ist denn unser Nutzer? Weil sehr häufig denken wir, dass wir wissen, wer das ist. Wir reflektieren oder nehmen oft häufig uns selbst als Annahme dessen. Aber das kann jemand ganz anderes sein. Kunde und Nutzer können sich auch unterscheiden und dementsprechend habe ich zwei unterschiedliche Zielgruppen, zwei unterschiedliche oder vielleicht auch drei unterschiedliche, vier unterschiedliche Kundenbedürfnisse, die ich dann auch in die Entwicklung mit aufnehmen muss, was das Ganze häufig viel komplexer macht. Aber es gibt ein paar Methoden, die würde ich sagen sehr, sehr einfach sind, die man sich zunutze machen kann, um da strukturiert durch den Prozess durchzugehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt die Idee, ich weiß, was ich machen möchte und schaue jetzt nochmal zurück, okay, wer ist denn unser Kunde genau, wer ist denn unser Nutzer als ersten Schritt und was für ein Problem adressiere ich denn mit dem Nutzer?
Genau, ich glaube, das ist ja der erste Schritt, dass das für einen selber klar ist, der irgendwo ein Produkt entwickeln möchte. Ich bin ja eigentlich in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht der Hauptbenutzer von dem Ganzen, sondern es gibt irgendwo eine ganze Reihe von Benutzern, die jetzt mein System, meine Applikation verwenden sollen. Und ich habe vielleicht gewisse Vorstellungen, was da jetzt an Funktionalität da sein soll. Aber dann geht es mal im nächsten Schritt darum, sind das jetzt wirklich die Anforderungen, die auch die wirklichen Benutzer an das System haben? Und wer sind jetzt eigentlich genau diese Benutzer? Und da ist eben, glaube ich, der erste Ansatzpunkt eben, wo man sich mit ganz einfachen Techniken, da gibt es zum Beispiel Personas als eine Möglichkeit, dass man sich überlegt, naja, wer ist jetzt eigentlich genau mein Benutzer? Ist es nicht nur ein Benutzer, sondern man überlegt sich wirklich, welche Eigenschaften hat der Benutzer, welche Bedürfnisse hat der Benutzer, welche Gewohnheiten hat der Benutzer, wie er das verwendet, welche Funktionalitäten hätte er gern. Und so kann man, glaube ich, mal recht gut starten, jetzt ohne jetzt detailliert schon in den Entwicklungsprozess gehen zu müssen. Was sind jetzt eigentlich die wichtigen Anforderungen an das System, die ich mit einbeziehen muss?
Wie sieht es denn mit den Anforderungen an die handelnden Personen in diesen mittelständischen Unternehmen aus? Welchen fachlichen Background müssen die haben, dass sie das vernünftig machen können?
Ja, also die Anforderungen, ich würde sagen, an die Personen im Unternehmen sind erstmal im Vorgang irrelevant, zumindest in der Hinsicht, dass es eben keine konkreten Softwareanforderungen braucht. Man kann sich dann diese Kompetenz eben im Nachgang zu Hilfe nehmen. Erstmal braucht es die Motivation, ein neues Projekt wirklich einzuführen und offen zu sein für den vielleicht etwas unterschiedlichen Innovationsprozess, also in eine agile Arbeitsweise einzutauchen. Also ich glaube, da braucht es eher die Offenheit der Personen und es ist jetzt weniger relevant, ob das jetzt ein Projektleiter ist oder ob das jetzt der Geschäftsführer ist oder ob das ein Mitarbeiter aus dem HR ist, der jetzt hier eine Digitalisierungssoftware oder eine andere Lösung einführen möchte. Wie siehst du das?
Also das sehe ich ganz genauso. Also die Zielgruppe sollte auf keinen Fall jetzt nur irgendwo Entwickler oder IT-Spezialisten sein, sondern eher wahrscheinlich sogar im Gegenteil, eigentlich die Leute, die mal mit den ersten Ideen, mit den ersten Anforderungen kommen, weil die Umsetzung passiert ja dann, der Code quasi, der passiert ja dann wirklich von den eigentlichen Entwicklern. Und da gibt es wieder auch Methoden und Techniken, dass man sagt, wir formulieren die Anforderungen mal so, dass sie dann jemand, der das Ganze dann in Code umsetzt, von den Post-its, von der ersten Idee in den Code, dass er die dann auch gut verstehen kann, dass er rausfiltern kann, was jetzt eigentlich wirklich die Anforderungen sind, ohne dass der, der die Anforderungen oder die Ideen hat, jetzt wirklich fundierten technischen Hintergrund haben muss.
Und das ist ja häufig auch wirklich konkret die Schwierigkeit, dass man sagt, hier müssen zwei unterschiedliche Sprachen kommunizieren. Die Sprache eines Nicht-Software-Entwicklers und die Sprache eines Entwicklers. Und da versuchen wir eben auch, diesen Übergang zu unterstützen.
Genau, du hast vielleicht schon agile Methoden erwähnt, glaube ich, das ist ein sehr guter Stichpunkt. Früher war es ja vielleicht auch so, ist auch schon wieder länger her wahrscheinlich, aber die Idee, man hat irgendwie Anforderungen, man hat ein Pflichtenheft, da schreibt man, übergibt das quasi den Entwicklern, die erstellen das fertige Produkt, bekommt das fertige Produkt zurück. Das ist ja eigentlich in der Praxis nicht mehr so. Man hat eben genau diese enge Kommunikation zwischen dem Auftraggeber, zwischen dem Kunden, der jetzt eben vielleicht nicht den technischen Hintergrund hat, und den Entwicklern, die das Ganze umsetzen. Also da gibt es mittlerweile diese regelmäßige Kommunikation, den Austausch. Und das ist, glaube ich, auch der Fokus von dem, wo wir ansetzen wollen, dass man ein bisschen die Idee eben transportiert, dass man sagt, naja, man braucht jetzt eben nicht zum einen die extrem technischen Skills, den Hintergrund. oder ein fertiges Set an Anforderungen, das man hat, das man dann irgendwo übergibt und dann kommt das Produkt raus.
Ja, ich glaube, man braucht vor allen Dingen ein sehr offenes Mindset für den gesamten Innovationsprozess, um vor allen Dingen auch schnell einen Prototypen zu entwickeln und nicht davon auszugehen, dass man sofort die fertige Software in der Hand liegen hat.
Empfiehlt dir da, dass zu diesem Zeitpunkt ein Experte von extern beispielsweise zugezogen wird, der bei diesem Prozess unterstützt? Oder kann eurer Erfahrung nach Unternehmen durchaus das dann auch selber durchführen? Und die Experten kommen eigentlich erst mit ins Boot, wenn es denn um die konkrete Umsetzung in die Software geht. Also zum Beispiel eine Firma, die die Softwareentwicklung denn durchführt.
Also aus meiner Sicht würde ich sagen, dass es schon Sinn macht, zumindest eine gewisse Expertise auch vorher zu haben, um mal abzuschätzen, ist das technisch machbar überhaupt, was man jetzt so an Ideen hat. Ist es vielleicht auch finanziell machbar? Muss es irgendwo Einschränkungen geben? Muss man sagen, man braucht irgendwo ein erstes Set an Features, an Funktionalitäten, die man jetzt sinnvoll umsetzen kann, die man vielleicht mal testet dann als erste Version und dann entscheidet, funktioniert das so? Muss man irgendwas anpassen? Muss man irgendwie komplett zurück ans Zeichenbrett oder kann man mit dem weitermachen, was man sich jetzt mal in der ersten Iteration so überlegt hat?
Ja, ich glaube, was noch wesentlich wichtiger ist, und da kommen wir auch auf den Schwerpunkt, den wir jetzt hier sehen in dem ganzen begleitenden Prozess, ist, dass man den Kunde von Anfang an mit einbezieht. Also den Kunde und den Nutzer. Vor allen Dingen, wenn es zwei unterschiedliche Seiten sind, auch beide Personas oder Zielgruppen. Von Anfang an bis zum Ende und sie komplett integriert in den ganzen Prozess. Also auch eben, wenn es um Expertise geht, wenn es um die einzelnen Features geht, mitdenkt und immer wieder drauf zurückkommt. Weil je besser ich mein Problem, mein Kunde, mein Nutzer verstehe und ein klares Bild davon habe, desto weniger entwickle ich am Markt vorbei. Auch wenn der Markt vielleicht jetzt nur innerhalb meines Unternehmens ist. Also es kann ja sein, dass mein Kunde nur ein Team ist innerhalb meines Unternehmens. Dann ist das trotzdem einfach wie als einzelnen Kunde zu betrachten oder als Nutzer zu betrachten und mitzunehmen in dem ganzen Prozess. Weil letztendlich wollen wir ja etwas entwickeln, was auch wirklich genutzt wird. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen etwas, was am Anfang sehr häufig nicht gemacht wird. Sehr häufig, und wir sehen das jetzt auch bei uns, nicht nur bei den KMUs, wir sehen das auch bei uns im Startup-Umfeld, dass immer wieder Teams zu uns kommen, die schon ein mehr oder weniger fertiges Produkt in der Hand haben und noch nie mit ihrem Nutzer oder mit ihrem Kunden gesprochen haben. Und ich glaube, darin liegt zumindest mit einer der großen Fehler, dass man hier an der Zielgruppe vorbei entwickelt.
Ich glaube, das ist ja auch eins der ganz großen Paradigmen der agilen Softwareentwicklung, dass man nicht sagt, man hat ein komplett fertiges Produkt oder hat die Idee für ein komplett fertiges Produkt, setzt das um und dann fragt man die Benutzer, passt das so? Sondern dass man wirklich iterativ vorgeht, kleinere Teile, immer wieder eben die Benutzer mit einbezieht, sich Feedback holt und dann eben auch auf das irgendwo reagieren kann und vielleicht dann auch Funktionalitäten anpassen, Funktionalitäten hinzufügen oder eben Dinge ändern, wo der Benutzer sagt, nein, das funktioniert für mich nicht so oder das würde ich so nicht verwenden. Wenn man irgendwo mal das fertige Produkt entwickelt hat, irgendwie schon auch eine nicht unerhebliche Summe vielleicht an finanziellen Mitteln dann da reingesteckt hat und dann die Benutzer fragt und die sagen, naja, das ist für uns quasi nicht verwendbar, dann glaube ich, hat man wirklich ein größeres Problem, was das betrifft dann.
Wie ist das von eurer Erfahrung her gesehen, so vom zeitlichen Ablauf? Es hat ja niemand mehr wirklich Zeit für solche Dinge. Die stehen die Benutzer dann zur Verfügung in diesem agilen Prozess? Wie häufig werden solche Abstimmungen gemacht? Wie muss man das einschätzen?
Ich glaube, es kommt sehr stark auf das Produkt an, ob es irgendwo ein kleines App ist oder eine größere Applikation. Aber generell agile Entwicklungsprozesse, die sind irgendwie so darauf ausgelegt, dass man irgendwie in der Richtung von 3 bis 4 Wochen Sprints hat. Das heißt, in so einem Sprint wird dann eine Menge an Anforderungen umgesetzt und dann geht man quasi in diesen Testen- und Validierungsprozess rein. Dass man nicht eben sagt, man hat irgendwie 6 Monate, man hat ein Jahr, wo einfach dahin implementiert wird und dann bekommt man irgendwas raus, sondern man hat wirklich sehr schnelle Zyklen, sehr kurze Zyklen und bekommt dann eben auch Feedback von den Benutzern, ob das Feature oder die Funktionalität, die jetzt da umgesetzt wurde, wirklich dem entspricht, wie man es sich vorgestellt hat oder wie man es erwartet hat. Und ja, da braucht es halt einfach auch das Bekenntnis der Benutzer, dass die dann eben auch zur Verfügung stehen und das Ganze eben testen, sich das Ganze eben ansehen und dann eben Feedback dazu abgeben.
Aber ich glaube, es ist ein Irrglauben, dass man sagt, dadurch, dass ich den Kunden jetzt mit einbeziehe und Zeit brauche für die Nutzertest, brauche ich wesentlich mehr Zeit für das gesamte Projekt. Das ist eben genau eigentlich der Vorteil dessen, weil je früher ich weiß, dass ich genau das entwickle, was wir auch brauchen und nicht wieder einen Schritt zurück machen muss oder eben früh weiß, okay, das, was wir jetzt entwickelt haben, ist nicht das, was wir brauchen, wir müssen in eine andere Richtung gehen, desto mehr Zeit und Geld spare ich mir hinten raus. Je früher ich weiß, okay, das funktioniert nicht, das Thema, dass man etwas auch ein bisschen am Nutzer vorbei entwickelt oder Fehler macht, ist einfach Teil des Entwicklungsprozesses und auch wichtig. Es spart uns am Ende wirklich sehr viel Zeit und Geld hinten raus. Dementsprechend macht es Sinn. Und vielleicht nochmal, um zum Anfang der Frage zurückzukommen, wo finde ich denn die Kunden oder wie schaffe ich, dass ich von Anfang an den Nutzer mit einbeziehe, wenn wir eben das von Anfang an mitdenken. Das heißt, bevor wir überhaupt starten mit der Entwicklung, genau wissen, was ist unsere Zielgruppe, wer ist unsere Kunde, und Interviews führen, um das nochmal zu validieren mit unseren Kunden, als eine wirklich der allereinfachsten Methoden rausgehen oder innerhalb unserer Firma genau diese Leute befragen und sie damit mitnehmen. Wir haben ja den Kontaktpunkt dann schon. Wir haben vielleicht auch dann im Laufe des Prozesses immer mehr Kontaktpunkte. Wir haben 10, 20 Leute, auf die wir jederzeit zurückkommen können. Dann haben wir sie von Anfang an mit dabei und können immer wieder zurückkommen und sagen, ja, wie schaut es denn jetzt hier aus? Testet es mal für uns. Wir möchten wissen, wie das wirklich funktioniert. Und dadurch macht es das Ganze auch viel leichter, wie wenn ich im Nachgang sage, ja, und wo ist denn jetzt mein Kunde da draußen? Vor allem, wenn es jetzt nicht innerhalb der Firma ist. Wo finde ich jetzt meine Testpersonen? Dadurch, dass ich sie von Anfang an mit einbezogen habe und mir auch meinen Testpersonenstamm aufgebaut habe, ist es ein sehr, sehr schneller, kurzer Validierungsprozess.
Das ist auch ein bisschen das Mindset, das wir vermitteln wollen. Man muss ein bisschen extra Aufwand während den Entwicklungszyklen mit einplanen, aber es lohnt sich eben dann hinten raus.
Und gerade für diesen schnellen Anfang, für diese schnelle Validierung sagen zu können, als KMU noch entscheidender mit begrenzten zeitlichen Ressourcen und Finanzmöglichkeiten, macht es einfach Sinn, schnell sagen zu können, bis da entwickeln wir einen Prototypen. Wir testen das, validieren das und sagen dann ja oder nein. Es ist auch vollkommen okay zu sagen nein, aber dann haben wir noch nicht viel Geld und Zeit da hinein investiert, sondern haben unsere Idee einfach mal getestet. Wir haben sie mal rausgebracht. Wir haben kurz mit unseren Kunden und Nutzern gesprochen und können dann ganz klare strategische Entscheidungen treffen, auf Basis dessen weiterentwickeln oder stoppen.
Das ist auf der Entwicklerseite auch wichtig. Anforderungen ändern sich. Man kann nur in den ganz seltensten Fällen sagen, das sind meine Anforderungen, die will ich umgesetzt haben und dann bin ich fertig. Man hat wahrscheinlich eine erste Idee, dann sieht man den ersten Prototypen und dann denkt man sich selber oder dann sagen einem die Nutzer, nein, so funktioniert das nicht. Und dann kommen eben vielleicht neue Anforderungen, dann ändern sich die Anforderungen und auf das kann man dann auch flexibler eingehen während den einzelnen Iterationen.
Eingangs habt ihr auch davon gesprochen, dass auch die Rentabilität einer Softwareentwicklung betrachtet wird und ihr auch der Know-how dazu habt. Wie schaut denn das konkret aus?
Eine ganz wichtige Frage, vor allen Dingen, wenn man eben eine Idee hat oder vielleicht auch zwei Ideen oder drei Ideen und sich nicht sicher ist, in welche Richtung man jetzt das weiterverfolgen sollte, dann macht es auf alle Fälle Sinn, die Finanzierungsseite sich anzuschauen, also das Geschäftsmodell anzuschauen. Sich zu überlegen, was sind denn die Logiken, mit denen wir am Ende auch Geld verdienen können. Und hierzu haben wir auch eben bei uns in der Reihe einen Workshop, weil wir das eben als genauso wichtig sehen und auch diese Frage sehr häufig ankommt. Ja, schön und gut, jetzt habe ich eine Idee. Ich weiß vielleicht auch, wie ich meinen Prototypen mache, aber ich weiß einfach nicht, ob am Ende das sich auch auszahlt. Wir haben einen Workshop designt, wo es eben darum geht, einen Stresstest zu machen. Also wir schauen uns an, welche verschiedenen Parameter wissen wir denn? Wo haben wir schon konkrete Zahlen? Und wie ist die Logik unseres Geschäftsmodells? Weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine App auf den Markt bringe, zum Beispiel klassisches Freemium-Produkt habe mit irgendwelchen Premium-Funktionen, über die ich dann Geld verdiene, versus ich verkaufe den Preis mal Menge. Das kann auch einfach unterschiedlichen Output haben und verschiedene Geschäftsmodelllogiken kann ich aber für dieselbe Idee anwenden. Und da versuchen wir immer einfach ein bisschen kreativ zu sein und diese verschiedenen Varianten hypothetisch durchzurechnen. Zu sagen, das sind unsere Ausgaben, das sind unsere Einnahmen. Und was gibt es denn für Veränderungsfaktoren, die mit hineinspielen von außen, die relevant sind? Und dort eine Matrix erstellen letztendlich, eine hypothetische Matrix. Wir wissen ja natürlich nicht, wie es in der Zukunft aussteht, aber wir können Annahmen treffen. Und wenn wir schon ein klares Bild über unsere Annahmen haben und unsere über hypothetischen Zahlen, und dann können wir trotzdem schon Tendenzen erkennen. Wir können erkennen und sagen, okay, mit den Einflussfaktoren wahrscheinlich, dass es eintrifft. Und es hilft uns auf Basis dessen schon strategisch eine Entscheidung zu treffen. Ja, wir verfolgen das jetzt, diese Idee mit einem Freemium, mit einem Abo-Modell oder wir verfolgen diese Idee mit einem ganz anderen Geschäftsmodellansatz. Manchmal lohnt es sich einfach auch mal, die Rechnung anzustellen, ja, wie viele Stückzahl oder wie viele Nutzer brauchen wir denn, damit wir überhaupt hier in Zahlen kommen, die sich rentieren. Und häufig wird dann allein mit einfach mal dieser hypothetischen Berechnung klar, ja shit, wir brauchen, was weiß ich, 500 Nutzer im Monat. Und wir wissen, das wird eine unrealistische Zahl, zumindest in den ersten 5 Jahren oder in den ersten 2 Jahren. Und das gibt uns schon ein ganz klares Bild zu sagen, von der Seite her, es lohnt sich, da weiterzugehen einen Schritt oder es lohnt sich eben auch nicht.
Ist sicher sehr wertvolle Unterstützung, wenn man sich das zu Beginn einmal gut überlegt. Was wollt ihr denn unseren Zuhörern sonst noch gerne mitgeben?
Den Mut haben, ruhig neue Projekte anzugreifen. Es gibt genügend Möglichkeiten, es gibt auch eben genügend Unterstützung hier im Digital Innovation Hub West, um das Ganze dann einen Schritt weiterzubringen. Ich würde sagen, den Mut haben, in die Umsetzung zu gehen.
Das sind sehr schöne Schlussworte. Ja, Katrin, Michael, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Mich hat sehr gefreut, mit euch diesen Podcast aufzunehmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann einmal wiedersehen und ein Update zu diesen Themen besprechen könnten.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Vielen Dank.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.